Krieg im Sudan. Stellvertreterkonflikt ohne Ende. Seit April 2023 herrscht Krieg im Sudan. Der brutale Machtkampf zwischen de facto Machthaber Al-Burhan und seinem einstigen Stellvertreter Hemeti in dem afrikanischen Land geht vor allem zu Lasten der Zivilbevölkerung. Und doch werden dieser Krieg und seine katastrophalen Folgen international weitgehend übersehen. Zigtausende Menschen wurden bisher Opfer von Massakern, Hinrichtungen und Vergewaltigungen. Millionen sind auf der Flucht. Viele von ihnen fliehen in den benachbarten Tschad. Ulf Lessing, Leiter des Regionalprogramms Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung, war dort gerade unterwegs. Guten Tag, Herr Lessing.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Lessing, Sie waren in Tine, einem zentralen Einfallstor für Flüchtlinge aus dem Sudan. Was haben die Menschen Ihnen berichtet, die dort ankommen?
Ja, die Menschen berichten von Gräueltaten. Ich habe Frauen getroffen, die vergewaltigt wurden. Die haben mir auch ihre Kinder gezeigt, 8-jährige Mädchen, die auch vergewaltigt wurden von Männern der Rapid Support Force, eine der Kontrahenten im Sudankrieg. Und ja, es fehlt an allen Ecken und Enden. Lebensmittelversorgung ist schlecht. Die UNO hat die Rationen um die Hälfte gekürzt, weil es ihnen das Geld ausgeht. Und es fehlt halt an allen Ecken und Enden.
Wie viele Menschen sind eigentlich bis Anfang dieses Jahres oder für den Zeitraum, den Sie überblicken können, in den Ostschad geflohen?
So genau weiß keiner, um die 1,5 Millionen. Es war jetzt schon mein dritter Besuch da und jedes Mal, wenn ich komme, sind wieder neue Camps gebaut von der UNO. Also ich glaube, es gibt 21. Beim letzten Besuch vor einem Jahr waren es 16 oder so und es kommen immer noch also Hunderte jeden Tag.
Die UNO betreibt mittlerweile mehr als 20 Lager. Reicht das denn eigentlich für die Versorgung der Flüchtlinge?
Es kommen immer noch neue, deswegen werden noch bestehende Camps immer weiter erweitert. Aber es fehlt halt jetzt an Mitteln. Also dieses Jahr hat das Flüchtlingshilfswerk noch keine Unterkünfte bauen können, nur so Zeltplan, erstmal für die Sonnenschutz. Aber ja, das Geld wird leider knapp. Die USA haben sich zurückgezogen unter Trump als Geldgeber, die waren Hauptgeldgeber. Und was aus Europa kommt, ist auch nicht mehr so viel wie früher. Also das fehlt an allen Ecken. Das könnte in den nächsten Wochen auch noch deutlich dramatischer werden.
Welche unmittelbaren Folgen hat das denn?
Ja, zum einen bislang hat das, es ist eine riesige Belastung, diese 1,5 Millionen Flüchtlinge im Tschad, einem der ärmsten Länder der Welt. Bislang wurde das von der UNO noch so zusammengehalten, also mit einer Versorgung, Lebensmittel, Zelten, was man so braucht. Aber wenn die UNO jetzt nicht mehr in der Lage sein sollte, die Flüchtlinge zu versorgen, dann könnten welche auch weiterziehen. Man sieht das schon, also insgesamt auf dieser Mittelmeerroute, der östlichen Mittelmeerroute, sind jetzt die Sudanesen eine von den drei häufigsten Nationalitäten, die da ankommen. Die Zahlen sind noch sehr, sehr gering, aber auch dort im Camp haben mir viele erzählt, dass wenn sie eben keine Lebensmittel mehr bekommen von der UNO, dann sind sie halt gezwungen, darüber nachzudenken, wo es dann hingeht. Zurück geht's nicht und der nächste ist nicht weit nach Libyen und von dort kommt man ja auch dann nach Europa per Boot.
Tschad ist eines der ärmsten Länder der Welt. Wie verkraftet das Land diesen massiven Zustrom von Menschen überhaupt?
Ja, Tschad ist eine der liberalsten Flüchtlingsregelungen. Also Flüchtlinge kommen vom ersten Tag an arbeiten, dürfen eigentlich alles nur nicht wählen, aber es fehlt eben an allen Ecken und Enden. Ist kein demokratisch legitimiertes Land. Es gibt zwar einen gewählten Präsidenten, das waren aber keine richtigen Wahlen. Die wenigen Mittel, die das Land hat, würden eher in andere Dinge investiert, wie Waffen oder um eben Politiker einzukaufen. Deswegen fehlt eben alles, ist eine Riesenbelastung. Es hat die UNO bislang sozusagen den Staat ersetzt im Osten. Wie lange sie das noch kann, das muss man sehen.
Könnte der Konflikt im Sudan eigentlich auf den Tschad übergreifen?
Das ist eine reale Gefahr, weil über den Ostschad eben nicht nur eben Lebensmittel und Hilfslieferungen der UNO in den Sudan gehen, sondern auch Waffen. Das wurde dokumentiert von UN-Experten, weiß auch jeder im Osten. Es ist ein Stellvertreterkrieg. Die Vereinigten Arabischen Emirate bestreiten das offiziell, aber es ist dokumentiert, dass Waffen vom Tschad an eben diese Rapid Support Force gehen. Und die Opfer, die Rapid Support Force ist so eine arabische Miliz, die vor allen Dingen gegen afrikanische Stämme vorgeht. Die sind jetzt, also diese afrikanischen Stammesmitglieder, die sind jetzt alle geflohen. Die sind sozusagen die Opfer der Rapid Support Force. Und ja, das ist eben eine brisante Entwicklung. Da gibt es eine Gruppe, die heißt Sagava. Die gibt es auch im Tschad und die sind eine der Hauptopfer dieser Angriffe der RSF. Und ja, die sind auch Teil des Präsidentenlagers, gehören auch zu dieser Gruppe. Also es ist eine ganz brisante Situation. Tschad hat sich so auf so eine Art Teufelspakt eingelassen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil der Präsident Geld brauchte. Aber ja, Waffen durchzulassen, das ist eine ganz gefährliche Sache. Und es gab auch schon zweimal jetzt so von der Rapid Support Force Angriffe auf tschadischem Gebiet, direkt an der Grenze. Aber das zeigt eben die Brisanz der Lage.
Tschad fängt nicht nur sehr viele Flüchtlinge aus dem Sudan auf, sondern ist auch eine Drehscheibe für Waffenlieferungen aus den Vereinigten Emiraten, schildern Sie jetzt in den Sudan. Welche Motive haben die Emirate im Sudan?
Ja, die Emirate sehen die Rapid Support Force als einen ihrer Kunden. Die hatten sehr viele Kämpfer in den Jemen geschickt. Da haben die Emirate auch Krieg geführt. Und das ist sozusagen ein Kunde von denen. Und das zieht jetzt immer mehr Länder in den Sudan-Konflikt. Also Ägypten wehrt sich jetzt dagegen, dass früher kamen auch sehr viele Waffen Emiraten über libysches Gebiet. Und da ist jetzt im Süden Ägyptens, Ägypten auch so da eher seine eigene Grenze schützen. Jetzt gab es diese Woche einen Bericht, dass in Äthiopien die Vereinigten Arabischen Emirate einen Trainingskampf für RSF-Kämpfer aufgebaut haben. Also das zeigt, das ist ein internationaler Konflikt, wo viele Mächte mitwünschen und die Leidenden sind halt die Zivilisten wie in allen Kriegen.
Sie haben jetzt neben den Emiraten Ägypten und Äthiopien genannt. Sind das die einzigen Akteure von außen? Gibt es noch weitere?
Ja, Saudi-Arabien ist aktuell im Konflikt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da geht es auch um den Sudan-Konflikt. Und Saudi-Arabien unterstützt auch Ägypten, um so jetzt den Einfluss der Vereinigten Arabischen Emirate ein bisschen zurückzudrängen. Also es drängen sich immer mehr Mächte. In Russland ist auch noch irgendwie dabei. Es gibt die Söldner der Wagner-Gruppe oder des Afrika-Korps sind auf beiden Seiten des Konflikts und Russland bemüht sich um eine Marinebasis im Hafen von Port Sudan, um da eben auch zu agieren. Also es machen sehr viele, sind am Sudan interessiert, sehr viele Mächte, aber nur sehr wenige an den Menschen, die eben leiden.
Würden Sie denn dann sagen, dass der Krieg im Sudan vor allem inzwischen so ein geopolitischer Machtkampf ist, ein Stellvertreterkrieg?
Ja, das kann man schon so sagen. Also ohne die Waffenlieferung der Vereinigten Arabischen Emirate wäre schon längst der Rapid Support Force die Kraft ausgegangen. Und Ägypten liefert auch Waffen an die Kontrahenten, die sudanesische Armee. Wenn man das stoppen würde, die Waffenlieferung, wenn es ein Embargo geben würde, könnten beide Kriegsparteien nicht weiterkämpfen. Also dass der Konflikt wird am Laufen gehalten von Regionalmächten, die da eben da Interessen haben.
Aber auch Russland und Iran mischen offenbar mit. Welche Interessen haben die denn da?
Ja, Iran hat sich auch ewig um eine Marinebasis in Port Sudan am Roten Meer bemüht. Russland eben will unbedingt da eine Marinebasis haben. Russland hat eine Basis in Syrien. Aber seit dem Fall des Assad-Regimes ist das halt alles nicht mehr so sicher, wie weit die neuen Machthaber in Syrien mit Russland weiter zusammenarbeiten. Deswegen bemüht sich Russland seit Jahren schon um eine Alternative, um eben auch dann eine Marinebasis im Sudan aufzubekommen, von dort dann seine Söldneroperationen zu versorgen. Russland hat ja in vielen afrikanischen Ländern von Mali, Niger, Burkina Faso, Zentralafrikanische Republik Söldner, die versorgt werden müssen. Und da ist das mit über Syrien nicht mehr so sicher seit dem Machtwechsel. Deswegen bemüht sich Russland auch sehr um Sudan.
Nochmal kurz der Blick auf den Tschad. Wie geht die dortige Regierung eigentlich damit um, dass sie einerseits hilft, den Krieg im Nachbarland zu befeuern, andererseits die Opfer aufnimmt?
Ja, offiziell redet da keiner drüber, aber der Tschad hat in letzter Zeit weniger Waffen durchgehen lassen. Es hat sich dann sehr stark nach Libyen verlagert, weil man konnte selbst sogar, das haben wieder Diplomaten gesagt, also Flugzeuge am Flughafen der Hauptstadt N'Djamena ankommen, die offensichtlich für den Waffenlieferungen für den Sudan bestimmt waren. Das war alles ein bisschen zu offensichtlich. Deswegen haben die Vereinigten Arabischen Emirate sehr viel über Libyen gemacht. Da hat sich jetzt nur Ägypten dagegen gewehrt, die auch viel Einfluss im Ostlibyen haben. Und nun ist so ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht wieder mehr über den Tschad geht. Aber es ist ein sehr, sehr heikles Thema, über das eigentlich keiner reden will.
Könnte Tschad es sich eigentlich leisten, die Waffenlieferungen über sein Gebiet zu unterbinden?
Schwierig. Tschad war früher sehr eng mit Frankreich verbündet. Der Präsident hat sich wie andere arabische Staatschefs sich von Frankreich abgewandt, hat eine Militärkooperation mit Frankreich beendet und ja, will mehr mit anderen Partnern zusammenarbeiten. Also die Türkei hat zum Beispiel Drohnen geliefert. Es gibt Kredite aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Präsident Deby war auch mal bei Putin in Moskau. Er hat sich jetzt sehr stark mit den VAE eingelassen und es ist dann jetzt schwierig, da wieder rauszukommen. Also es gibt keinen anderen Partner. Frankreich würde sicherlich nicht zurückkehren wollen. Insofern kann er kaum Nein sagen, wenn die VAE Druck machen.
Herr Lessing, ich würde auch gerne mal einen Blick auf das Schlachtfeld im Sudan selber werfen. Welche Ziele verfolgen eigentlich diese beiden innersudanesischen Hauptkontrahenten, Al-Burhan und Hemeti, in diesem Krieg?
Ja, das ist eine Fortsetzung eines ewigen Machtkampfs im Sudan. Beide waren tätig für den gestürzten Präsidenten Bashir, der 2019 gestürzt wurde und ja, über 20 Jahre an der Macht war. Und es ist schwierig, so den Überblick zu behalten, aber beide Konkurrenten, also Burhan und Hemeti, haben seitdem eben so eine, ja, die zivile Machttransfer eben blockiert und haben sich immer wieder da in den Weg gestellt und beide wollten eben die Macht haben, also nach dem Fall von Bashir. Und es ist ein reines Ego-Problem, da geht es ja nicht mehr um Inhalte. Das ist einfach, jeder hat seine eigenen Kräfte. Burhan kann auf die Armee zurückgreifen und Hemeti auf diese Rapid Support Force, was eine Miliz ist, aber wirklich sehr, sehr gut ausgerüstet mit hochmodernen Waffen. Es ist ein reiner Ego-Konflikt von zwei Männern, die nicht akzeptiert haben, dass 2019 der Autokrat Bashir gestürzt wurde von Zivilisten, die eben eine demokratische Regierung haben wollten.
Warum erringt da eigentlich keine Seite die Oberhand?
Sudan ist ein riesengroßes Land. Und war schon, die vorherigen Regierungen hatten nie das ganze Land richtig kontrollieren können. Es ist sehr viel Wüste und unbewohnte Gegend. Aber beide haben nicht genügend Waffen, um den anderen zu bekämpfen. Als jetzt Khartoum wieder eingenommen wurde von der Armee, hatten viele auch die Hoffnung, dass dann eben die Front der Rapid Support Force zusammenbricht. Aber es kommen noch so viele Waffen rein, dass das Patt genau aufrechterhalten werden kann. Wenn man da den Stecker ziehen würde, die Waffenlieferung stoppen würde auf beiden Seiten, dann würde es relativ schnell zu Ende gehen. Aber so wird dann so ein Stellvertreterkrieg immer weitergeführt.
Das heißt aber auch, dass Burhan und Hemeti, dass sie Spielbälle anderer Akteure sind.
Ja, sie sind abhängig von den Waffenlieferungen, die sie kriegen, die Armee von Ägypten oder die RSF von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und sie haben nicht genügend Mittel. Zumindest sehe ich das nicht nach 3 Jahren, dass da einer die Oberhand gewinnt. Es werden permanent neue Fronten eröffnet. Aktuell ist sehr viel los da in Kordofan, eine Region im Süden, auch Richtung Äthiopien. Daher eben auch dieses Ausbildungscamp der RSF in Äthiopien. Aber ja, andere Teile sind relativ ruhig wie davor, was an den Ostschad grenzt. Da ist die Rapid Support ganz klar, hat die Region unter Kontrolle. Und da gibt es auch keine Armeepräsenz mehr. Also ich vermute, es wird, wenn es irgendwann mal einen Frieden geben wird, wird das Land geteilt, leider. So ist es nicht erkennen, dass eine Seite gewinnen wird, weil eben auch so viele Waffen noch reinkommen.
Die RSF hat die Kontrolle über Darfur Ende letzten Jahres gewonnen. Sie verfügt da ja auch über Goldminen, also über Einnahmen. Läuft so etwas letztendlich auf die Ost-West-Teilung des Sudan hinaus?
De facto ist es jetzt schon eine Teilung. Also die Hauptstadt Khartoum und der Nordosten mit der Hafenstadt Sudan, Port Sudan, sind unter Kontrolle der Armee. Der Westen des Landes davor unter Kontrolle der Rapid Support Force. Und im Süden ist es noch ein bisschen unklar. Aber ja, de facto ist es jetzt schon geteilt. Und es kommen auch Menschen auch zum Beispiel aus Khartoum im Tschad an. Also die passieren dann Kontrollpunkte wie fast so eine, ja, wie eine neue Grenze halt. Also das ist, de facto ist es schon eine Teilung. Es sieht nicht so aus, dass irgendwann eine der beiden Seiten entscheidende Gewinne machen könnte.
Die katastrophale Folge für die Zivilbevölkerung ist, dass Millionen Sudanesen als Vertriebene im Land umherirren. Gibt es für Sie eigentlich sichere Zufluchtsorte im Sudan?
Eigentlich nicht. Das ist, also glaube ich, 2/3 der Bevölkerung hängen von Lebensmitteln nach Lieferung der UNO ab. Mehr als 10 Millionen sind vertrieben. Dann sind noch knapp 4 Millionen im Ausland. Der Ostchad ist eins der Haupteinfallstore, wo Menschen dann sicher sind, wenn sie denn da hinkommen. Es sind über 1000 Kilometer nach Khartoum. Aber die Menschen gehen den Weg, weil sie wissen, dort wird ihnen zumindest noch geholfen. Und da sind dann Vergewaltigungen oder andere Gräueltaten nicht mehr möglich.
Warum richten die Kriegsparteien sich so grausam gegen die Zivilbevölkerung?
Ja, es ist vor allem die Rapid Support Force. Das ist halt eine arabische Miliz, die sieht die nicht-arabischen Menschen wie die afrikanischen Stämme, wie die Sagawa oder auch Masalit, eben nicht als vollwirkliche Bürger an. Die sehen die als Sklaven im Prinzip und gehen damit Hass vor. Die Stadt El-Fasher in Sudan, da sind 100.000 Menschen geflohen, vertrieben worden von der Rapid Support Force. Gab es auch Massaker, Vergewaltigungen, das haben ja auch Flüchtlinge berichtet. Die Armee ist ein bisschen besser, aber da gab es auch mal Vorwürfe mit chemischen Waffen, die eingesetzt wurden, auch Hunger als Waffe eingesetzt. Also es gibt da keine Engel in dem Konflikt, wobei die Rapid Support Force schon deutlich schlimmer sind. Das hat schon eine rassistische Komponente. Die wollen die nicht-arabischen sudanesischen Bürger einfach vertreiben.
Journalisten können schon seit Jahren nicht mehr in den Sudan hinein. Sie selber waren eben auch nur in Anführungsstrichen an die Grenze quasi gekommen mit Ostchad. Können denn Hilfsorganisationen im Sudan noch arbeiten?
Doch, die UNO ist schon vor Ort, auch diverse Nichtregierungsorganisationen, das geht schon. Es ist natürlich immer schwierig, zum Teil auch wieder diese übliche Bürokratie, dass zum Beispiel auch an Grenzübergängen, wo formell die Rapid Support Force die Kontrolle hat, trotzdem die Regierung in Port Sudan, die Armee, 1500 Kilometer entfernt noch gefragt werden muss, so ähnlich wie das in Syrien war. Damals mit Assad musste alle Lebensmittellieferungen geliefert. So wie das damals mit Assad in Syrien war, der alle Lebensmittellieferungen in Rebellengebiete genehmigen muss. Das ist die übliche UN-Bürokratie, aber doch die UNO und auch andere, auch Ärzte ohne Grenzen, sind noch vor Ort. Und ja, so gut es geht, es ist natürlich sehr gefährlich, aber das ist schon noch zumindest ein Tropfen auf den Stein, was die dort machen, um den Menschen vor Ort zu helfen.
Sie sprechen jetzt so von bürokratischen Behinderungen. Sind Hilfsorganisationen auch Ziele?
Ja, es gab jetzt einen Angriff auf einen Lebensmittelkonvoi des Welternährungsprogramms, der Rapid Support Force zugeschrieben wurde. Das ist ganz klar. Beide Seiten, aber insbesondere die Rapid Support Force setzt Hunger als Waffe ein. Man will Leute, Städte aushungern, damit sie sich ergeben. Und ja, das ist kein normaler Krieg. Das ist vor allen Dingen ein Krieg von zwei Männern, die nicht miteinander klarkommen und gegen die und ihren Wut an der Zivilbevölkerung auslassen.
Herr Lessing, die UNO und auch Nichtregierungsorganisationen sprechen längst von der weltweit größten Flucht- und Hungerkrise, offensichtlich mit internationalen Auswirkungen, die Sie auch beschrieben haben. Und trotzdem berichten Medien nur selten. Woran liegt das nach Ihrer Einschätzung? Liegt das allein am schwierigen Zugang oder ist das Thema einfach unsexy?
Das Problem ist bei dem Sudan, ich habe da auch mal als Journalist gelebt, 2011, 2013, man verliert einfach den Überblick. Das war seit Unabhängigkeit immer eine Krise mit verschiedenen Akteuren, die jetzt auch wieder zum Teil eine Rolle spielen. Und es ist sehr, sehr schwierig, selbst für Experten den Überblick zu behalten, wer jetzt mit wem kämpft. Da gibt es die verrücktesten Konstellationen, dass die Rebellen jetzt mit der Rapid Support Force und mit der Armee koalieren. Das ist so ein ewiges Spiel und Konflikten. Es ist einfach, dass wenn man jemanden auf Sudan anspricht, dann heißt es halt Krise und es will auch keiner mehr wissen, weil es so schwierig ist. Es macht ja auch rational keinen Sinn, was mir da vorgeht. Und dazu kommt eben noch, dass es sehr schwierig hinten in den Sudan zu kommen, sehr gefährlich. Ostchad, da kann man Flüchtlinge sprechen, das ist aber auch sehr weit. Tschad ist ein Land in Zentralafrika, gibt es kaum Flüge hin, da muss man noch einen Tag mit der UNO mit mehreren Flügen hinfliegen und dann nochmal mit dem Auto ein paar Stunden fahren. Also das ist ein riesengroßer Aufwand, um da hinzukommen, um über einen Konflikt zu berichten, den die meisten Menschen irgendwie abgeschrieben haben, so als unter dem Stichwort Dauerkrise. Und es gibt natürlich auch zu viel Krisen, jetzt hier mit von Ukraine bis Trump und Grönland, dass da eben noch weniger Aufmerksamkeit auf den Sudan-Konflikt kommt.
Also auch eine Aufmerksamkeitsökonomie, die dem entgegenspielt.
Ja, das muss man leider ganz klar sagen. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die Gelder sinken, die UNO bekommen hat. Das Thema ist nicht mehr so präsent. Bislang sind die Flüchtlinge ja aus Sicht der internationalen Gemeinschaft noch kein Problem. Sie sind da alle 1,5 Millionen oder wie auch immer im Ostschad, da tut sich noch nicht. Aber ich vermute, da wird sich jetzt was passieren. Als ich da war, war das große Thema von sowohl von den sudanesischen Flüchtlingen wie auch von der UNO. Da gibt es jetzt so Studien, die herausfinden sollen, ob Sudanesen jetzt auch Richtung Europa ziehen können. Ich habe auch in Niger, in Agadez, das ist so ein Schmuggler-Hub, auch sudanesische Flüchtlinge getroffen, die Richtung Libyen, Europa wollen. Und das kann dann jetzt schon ein Problem werden. Also das wird sich langsam aufbauen. Man sieht aber die Frontex-Zahlen, da sind die Sudanesen zwar auf einer sehr geringen Niveau, aber eine der stärksten anwachsenden Flüchtlingsgruppen, die in Europa auf der östlichen Mittelmeerroute ankommen.
Die EU hat durchaus Finanzhilfen für die Sudan-Flüchtlinge freigegeben, aber sie finanziert auch Organisationen, die Beweise für Kriegsverbrechen im Sudan sammeln. Wie würden Sie das bewerten? Ist das ein ernsthafter Versuch der Abschreckung oder ist das eher ein Alibi, während man politisch gegen die militärische Eskalation machtlos bleibt?
Ja, es macht schon Sinn, einfach mal festzuhalten, was passiert. Man weiß ja nie, vielleicht ist der Krieg irgendwann vorbei und es kommt dann zum Prozess im Internationalen Strafgericht. So, also es ist nicht falsch, jetzt eben Beweise zu sammeln, um eben auch den Leuten klarzumachen, was dort passiert. Wie gesagt, mir wurde ein 8-jähriges Mädchen präsentiert, die von der Rapid Support Force in Al-Fashor in Darfur vergewaltigt wurde. Es ist schon gut, das zu dokumentieren, um einfach auch ein bisschen die Öffentlichkeit zu alarmieren, was da genau passiert.
Gibt es denn daneben ernstzunehmende internationale Bemühungen noch, um diesen Krieg im Sudan zu beenden?
Aktuell nicht. Also es geht maximal darum, wie man den Zugang für die UNO, für Hilfslieferungen verbessern kann. Aber das Problem ist, dass eben solange es kein Waffenembargo gibt und beide Seiten meinen, sie können weiterkämpfen, weil sie eben Waffen kriegen, macht das keinen Sinn. Die vorherige US-Regierung hat es immer mal wieder probiert, aber da war einfach auf beiden Seiten kein Wille, den Krieg zu beenden, weil eben ja beide wissen, sie kriegen Waffen, sie können weiterkämpfen und es sieht nicht so aus, als ob ihre Front jetzt zusammenbricht.
Herr Lessing, dann nur noch eine Frage zum Schluss. Ist es für Sie überhaupt noch vorstellbar, dass dieser Krieg am Verhandlungstisch beendet wird?
Es ist sehr, sehr schwierig. Also man müsste eigentlich gar nicht mit den Sudanesen sprechen, man müsste mit den Regierungen reden, die da involviert sind. Zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate sind so ein Sonderfall. Ich hatte das auch immer mal auch so westlichen Botschaftern im Tschad oder anderswo immer darauf hingewiesen, sagen, ja, das wissen wir alle, aber die VOE sind sehr, sehr wichtig für den Westen. Sie sind eben ja sind nicht nur Ölproduzent, auch Teil der Abraham-Rekords mit Israel, sind überall involviert in Gaza, jetzt auch Gefangenenaustausch zwischen Russland und Ukraine. Und an die traut sich keiner so richtig ran, zumal die eben sehr auch dezidiert gegen Leute vorgehen, die sagen, dass die darauf hinweisen, dass diese Waffenlieferungen stattfinden. Das wird natürlich offiziell bestritten. Also man müsste irgendwie mit der VOE ins Gespräch und das will halt keiner. Und solange die Waffen liefern, kommen dann auch Waffen an die andere Seite. Also die Sudanesen sind da eigentlich nur Nebenakteure. Man müsste mit den Stellvertretern reden. Dann könnte vielleicht was passieren. Das ist jetzt verrückt zu sagen, aber mit Saudi-Arabien ist er jetzt im Konflikt mit den Arabischen Emiraten, könnte auf die Weise vielleicht Druck ausüben, den der Westen nicht ausgeübt hat, um diese Waffenlieferungen zumindest zu verringern. Und das könnte vielleicht eine Chance geben, den Konflikt irgendwann zu beenden. Aber derzeit sieht es nicht so aus.
Es könnte also durchaus im Sudan ein Krieg werden, der sich über viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinschleppt.
Leider ja, wenn man sich anguckt, die Geschichte des Sudans, da gab es immer noch ganz kurze Phasen, wo man eine demokratische Regierung so 3-4 Jahre an der Macht war. Dann kam immer wieder ein Militärregime, das immer sehr stark in Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt hat. Das ist jetzt eine extreme Eskalation, was passiert. Aber das Land ist de facto immer im Krieg gewesen. Es ist eine Fortsetzung, eine Eskalation eines seit Jahrzehnten bestehenden Kriegszustandes.
Vielen Dank für Ihre Einschätzungen zum Krieg im Sudan und für Ihre Eindrücke aus dem Tschad, Herr Lessing. Ulf Lessing ist Leiter des Regionalprogramms Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.